Text 21.
Faschismus und Islamismus, zweiter Teil. Justus Wertmüller über die Ähnlichkeiten des Islamismus mit der nationalsozialistischen Ideologie. Eine Sendung von Café Kritik. Es geht um Israel. Unter diesem Titel fand am 10. und 11. Mai 2002 in Berlin eine internationale Israel-Solidaritätskonferenz statt, die vom Berliner Bündnis gegen IG Farben organisiert und von zahlreichen Gruppierungen unterstützt wurde. Damit Israel, der einzige bürgerlich-liberal verfasste Staat der Region, zur Disposition gestellt wird und die Islamisierung der arabischen Staaten vielen als unterstützenswerte oder doch immerhin verständliche Wiedergeburt der Tradition in Zeiten der Entwurzelung gilt, wurde auf der Konferenz auch über islamischen Faschismus, Tugendterror und Elendsverwaltung diskutiert, da sich die Frage aufdrängt, was für Staaten es eigentlich sind, mit denen etwa Deutschland einen sogenannten kritischen Dialog führt. Ebenso drängen sich natürlich die Fragen auf, warum die Linken gerade dann Toleranz einfordern, wenn es gegen die Taliban geht, und warum ihre Völkerfreundschaft nicht zumindest ins Wanken gerät, wenn die palästinensische Nationalbewegung ganz unverhohlen zum Töten von Juden oder auch Schwulen aufruft. Im ersten Teil dieser Sendung, die ebenfalls im Rahmen von Radio Kontext 21 gesendet wurde, haben die Berliner Journalistin und Arabistin Claudia Danschke und der Mitarbeiter der Hilfsorganisation WADI über Verbindungen von Rechtsextremismus und Islamismus in der BRD berichtet und den trikontinentalen Faschismus im Irak analysiert. Justus Wertmüller von der wertkritischen und antideutschen Berliner Zeitschrift Bahamas wirft die Frage auf, ob man von einem islamischen Faschismus reden kann. Er versucht, ohne die Unterschiede zwischen europäischem Faschismus und Islamismus zu leugnen, die Gemeinsamkeiten zwischen islamistischer und nationalsozialistischer Ideologie herauszuarbeiten.
Pauschale Kritik am Islam, so will es ein deutsches Kritikverbot, schlage automatisch in Anti-Islamismus um, und das sei eine verabscheuungswürdige rassistische Haltung. Diese gerade in linken Kreisen gerne vorgetragene Warnung spricht sich deshalb so leichten Herzens aus, weil man damit den Antisemitismus ein bis in die sprachliche Nachschöpfung hinein gleichwertigen Pendant, einen veritablen Doppelgänger, geschaffen hat. Was meint Anti-Islamismus schon anderes als das starrsinnige Ansinnen, den Antisemitismus antirassistisch zu erledigen, einzudampfen auf den ewigen Diskurs der Aus- und Eingrenzungen, Differenzen und Knoten, in denen alle Katzen grau sind und der Antisemitismus sich verliert zwischen den Frotzeleien zwischen Bayern und Preußen oder den Ressentiments der Norditaliener auf das Mezzogiorno. Aber die Warnung vor dem Anti-Islamismus ist mehr. Sie ist Ausdruck einer immer offeneren Komplizenschaft. Sie öffnet die Tür zum Nachempfinden der Faszinationen einer uns scheinbar so unbekannten Kultur. Wer sich dezidiert anti-islamisch äußert, wird den Vorwurf der politischen Unkorrektheit sich einfangen. Wer darüber noch hinausgehend die These verficht, dass der politische Islam faschistisch ist, gegen den steigert sich der Unwillen der Antirassisten zum gerechten Zorn, und mit dem Zorn verbindet sich unverhohlen die Drohung. Übrigens ist die These vom islamischen Faschismus tatsächlich unpräzise, sie verharmlost eher, als sie begrifflich schärfen würde. Der politische Islam ist nationalsozialistisch. Warum ihm nicht widersprochen wird, ergibt sich teilweise vielleicht schon daraus. Die älteste, aber hartnäckigste Lüge ist die von der erstaunlichen Vielfältigkeit, Kunstfertigkeit, kulturellen Differenziertheit, ja Durchgeistigkeit des Islam. Sie zu verbreiten, ist in erster Linie die Erzunft der deutschen Islam- und Orientwissenschaftler, Ehrenaufgabe. Heißen Sie nun Udo Steinbach, Annemarie Schimmel oder Gernot Rotter. Diese Kumpanei tut es nicht selbstlos, weil ganz dem Forschungsdrang hingegeben, sondern mit deutlichem politischem Interesse. Sie sind professionelle Kulturrelativisten in deutscher Mission. Denn alle Hinweise auf die Vielfältigkeit der islamischen Kultur und so weiter sind Vergangenheit. Man kann lange über die Kunst der gegenständlichen Buchillustration im Osmanischen Reich, aber nicht nur dort, daherreden. Wenn man aber verschweigt, dass diese in der Tat weit gediehene Illustrationskunst im ausgehenden 16. Jahrhundert ein für alle Mal unterbunden wurde und an ihre Stelle die alleinige und unangefochtene Herrschaft der Kalligraphie trat, wenn man also unterschlägt, mit welcher mörderischen Kampagne diese Kunstrichtung liquidiert wurde, ist man ein Lügner. Man kann über islamische Sekten reden, die in erfreulicher Weise, wie etwa einige Anhänger der Bektaschi, bis ins 17. Jahrhundert hinein fast schon unislamische Gedanken über die Gleichberechtigung der Geschlechter geäußert haben. Wenn man unterschlägt, dass dieser Orden zerschlagen und ihre Führer hingerichtet worden sind, dann ist man ein Lügner. Man kann über die recht erträglichen Verhältnisse, die so erträglich aber auch nicht waren, in den maurischen Provinzen des heutigen Spaniens reden. Wenn man unterschlägt, dass die Libertinage dort auf höchsten Befehl bereits unterbunden war, bevor die Reconquista dort Einzug hielt, dann ist man wiederum Lügner. Man lügt, weil man das Offensichtliche vom Tisch fegen will, dass der moderne Islam, gleich in welchem Land, sich immer ähnlicher und immer hässlicher geworden ist. Es müssten sich eigentlich von vornherein verbieten, mit Vertretern einer Kultur zu diskutieren, der zufolge Schwule, Ehebrecherinnen oder Gottlose allesamt des Todes sein müssten. Aber ob es nun Linke sind oder die berüchtigte gesellschaftliche Mitte, sie alle treten für den Dialog ein, mahnen Verständnis an, rechtfertigen den abscheulichen Umgang mit Mädchen und Frauen mit dem immer gleichen Argument übrigens. Es gebe und es dürfe keinen Kampf der Kulturen geben. Ihn zu behaupten, sei Ausdruck westlicher Überheblichkeit und Zeugnis rassistischer, kolonialistischer Tradition. Der Islam fasziniert westliche Sinnsucher, und die gibt es von ganz links bis ganz rechts in allen Schattierungen, eben weil er nach einem rigiden und undiskutierbaren Moralkodex funktioniert. Er fasziniert, weil die Rechtgläubigen untereinander der Frage ums tägliche Überleben als der Selbstbehauptung voneinander geschiedener Individuen enthoben sind. Ihr Leben ist ein scheinbar ruhiger Fluss, unbeeindruckt von den Herausforderungen des Sexus, den Plagen des Zweifels und Selbstzweifels und befreit vom dauernden Bestehen müssen und sich mit anderen vergleichen müssen. Einfach mal loslassen, könnte man den Islam mit der Sprache der Werbebranche beschreiben. Loslassen vom Ich und hineinplumpsen in die autoritäre Gemeinschaft. Der moderne Islam ist seinem Wesen nach eine Kultur des Widerstands und der Selbstreinigung. Es wäre von ihm heute keine Rede, hätte er sich nicht teilweise schon im 18. Jahrhundert erneuert, als kulturelle Wiedergeburt der reinen Lehre gegen Sittenverfall und Prinzipienlosigkeit im Inneren der Umma. Diese Entartungen wurden damals schon, also wenn ich sage damals schon, denke ich vielleicht an einen der ersten modernen Vordenker, Al-Wahhab, nachdem die Wahhabiten benannt sind. Das war ausgehend des 18. Jahrhunderts, als dieser saudi-arabische Meisterdenker am Werk war. Also deswegen 18. Jahrhundert. Diese Entartungen wurden damals schon begründet mit verderblichen, zersetzenden Einflüssen von außen, des Westens nämlich. Die Erneuerung begann auf dem Felde der Theologie. Sie zog in den politischen Kampf im Gefolge der Begründung von Nationalstaaten in der islamischen Welt, also besonders nach dem Ersten Weltkrieg, und sie schien den Kampf um ideologische Vorherrschaft gegen Modernisierungsdiktaturen ganz unterschiedlicher Prägung zunächst zu verlieren. Ob in Afghanistan, also jenem vor, sagen wir mal 1985, ob in Afghanistan oder im Iran des Schah, im nasseristischen Ägypten oder in den Baath-Staaten Irak und Syrien oder in der Türkei. Überall schienen sich Herrschaft, Wissenschaft, Ökonomie und gesellschaftliches Leben nach westlichem Zuschnitt zu entfalten und die Mahnungen vor Überfremdung, Identitätsverlust und Dekadenz an Einfluss zu verlieren. Die Muslimbrüder und andere Eiferer der reinen Lehre verfügten jahrzehntelang, zum Beispiel in Ägypten, aber auch darüber hinaus, nur über relativ geringen Einfluss. Es wollte scheinen, als ob eine neue Generation sich den Vätern und Großvätern religiös und kulturell entfremde und die überfällige Religionskritik sozusagen praktisch geleistet würde. In den Städten, nicht mehr im Dorf, in der Kleinfamilie, nicht mehr im Clan, in der relativen Emanzipation der Frauen und nicht mehr unterm Sexualbann mit Kopftuch und Gebärzwang. In der Türkei etwa, so wollte es scheinen, war um das Jahr, ich sag mal 1970 herum, der Islam lediglich verstockte Tradition der Abgehängten in rückständigen Regionen und unter alten Leuten. Aber der Schein trug auch damals schon. Die laizistische türkische Republik, so sehr sie gegen islamische Autoritäten rigoros eingeschritten ist, hat sich zugleich durch ein Gesetz der ersten Stunde, das heute noch gültig ist, abgesichert. Unter schwere Strafe, heute verhängt vom Staatssicherheitsgerichtshof, wird das Delikt der Verletzung der religiösen Gefühle des Volkes gestellt. Auf diese Gefühle nämlich, und das ist keine allein türkische Angelegenheit, auf diese Gefühle nämlich wollte man sich, der man der Nationalideologie eines so jungen und traditionslosen Staates nie so ganz sicher war, sich im Zweifel viel eher stützen, als sich den Risiken einer vorangetriebenen Religionskritik auszusetzen, von der man ahnte, dass sie nicht nur Widerstandspotenziale mobilisieren könnte, sondern möglicherweise auch die Fundamente des Staates unterhöhlen könnte. Im Ringen um nationale Identität, jenem Schmiermittel jeder Nationalstaatlichkeit, bekämpften sich in allen möglichen islamischen Staaten die künstlichen Prinzipien der Modernisierungsdiktaturen, die Glück und Wohlstand als Belohnung für Selbstdisziplinierung und Aufbauwillen versprachen und die natürlichen Ressourcen des Zusammenhalts in der Gesellschaft, die dort mangels nationalistischer Mythenbildung nur noch auf die gemeinsame Kultur zurückverweisen konnte, und die ist der Islam. In der dauernden Kränkung, den westlichen Gesellschaften unterlegen zu sein, ihre Errungenschaften zu bewundern, aber den Weg dahin zu scheuen oder, viel wichtiger, auf diesem Weg im Gefolge der großen Krisen seit den späten 60er Jahren endgültig gescheitert zu sein, musste sich das antiimperialistische Ressentiment aufbauen, dass die Identität gegen die Fremdbestimmung verteidigte und in der Wärme und Geborgenheit der eigenen identitären Kultur das verlorene Paradies gegen die funktionale, kalte Geschäftslogik der kapitalistischen Fremdbestimmung wiederentdeckte. Damit auch war der unheimliche Rückzug aus den Städten in die Dörfer vorprogrammiert, ideologischer Rückzug. Und der Eifer, mit dem die kritische Aufhebung völlig überlebter Verhältnisse einst betrieben worden war, schlug um in den Eifer des unkritischen Ressentiments, das Hohelied auf die individuelle und kollektive Regression. Wie immer, wenn soziale und ökonomische Krise Unordnung stiften könnten und der Staat nach Krisenlösung, präventiver Krisenlösung womöglich, sucht, war es auch in der islamischen Welt zunächst nicht der Aufstand der kleinen Leute, der die Moschee ins Dorf, das jederzeit ein Millionendorf sein kann, und die rigide Moral in die Bauernkarten, die im 12. Stock gelegen sein können, zurückholte und fester denn je installierte. Es waren Männer und Frauen des Geistes, die Angehörigen der städtischen Mittelschichten, die Fremdsprachenkundigen, die mit dem Westen bekannten Stipendiaten und Austauschstudenten, die Intellektuellen also, die ideologisch zum Rückzug in die verlorene Kindheit aufriefen. Es waren Leute, die den Knick in ihrer eigenen Karriere und ihre individuelle Identitätskrise miteinander zum überzeugenden Pathos des »Ich hab's gefunden« verbinden konnten und können. Leute also, die erschütternde Lieder singen können, die von der Kälte der Großstadt, der Vereinsamung, des Heimwehs, der sinnlosen Vergnügungen und der entfremdeten, zum Sex verkommenen Sexualität handeln. Lieder, die Nervenkrisen und Selbstmordgedanken zum Gegenstand haben und dann doch einen glücklichen Ausweg beschreiben, und zwar bei einem Besuch im Dorf, aus dem die Familie einst Generationen vorher gekommen ist, bei der Wiederentdeckung der unmittelbaren Mitmenschlichkeit der einfachen Menschen, ihren sinnstiftenden, die Entfremdung überdauernden Gebräuchen und Lebensweisen, der großen Gemeinschaft also, die dort noch existiere und deren spirituelles Zentrum eben der Glauben und das Buch seien, die all das ja immer schon verkündet hätten. Und es wuchs ihnen der fromme Bart und eine neue Aufgabe war rasch gefunden. Als Sekretär in einem Wohlfahrtsverein, Lehrer in der islamischen Schule, Agitator in der entsprechenden Wohlfahrtspartei, Schriftleiter im Magazin für moralische Erneuerung oder eben Politiker im Kampf gegen imperialistische Überfremdung. Im eingebildeten oder wirklichen Erlebnis, gescheitert zu sein, kommt der todessüchtige Wunsch nach Wiederkehr der Kindheit auf, der sich nur ausnahmsweise in Selbstmord, in der Regel aber im selbstbewussten Rekredieren als politischen Auftrag sich manifestiert. Ob es die türkische Wohlfahrtspartei ist oder die herrschenden Strömungen im schiitischen Iran oder im sunnitischen Saudi-Arabien, ob es die religiöse Wiedererweckung in Indonesien oder Malaysia ist oder die Entwicklung, die Ägypten immer haltloser einschlägt, das angestrebte Ziel all dieser völlig unterschiedlichen Staaten und Gesellschaften oder recht unterschiedlichen Staaten und Gesellschaften ist identisch. Die Mittel zu seiner Durchsetzung auch, die Gesellschaftsform, die angestrebt wird und unter immer neuen Opfern täglich vervollkommnet werden soll, desgleichen. Islamische Wiedererweckung, so nenne ich das ab jetzt, ist basisdemokratisch. Sie mobilisiert mit beängstigendem Erfolg die Volksmassen, und zwar durch die Klassen, Schichten und Geschlechter hindurch. Sie verkörpert das Prinzip unmittelbare Demokratie und stellt unter Beweis, welches Unheil die Herrschaftsform Demokratie gerade dann anrichtet, wenn sie von institutionellen Zwischeninstanzen und Vermittlungsgliedern fast gänzlich frei ist und als unmittelbare Volksherrschaft sich auslebt. Islamische Wiedererweckung ist sozial. Sie organisiert ein riesiges Netzwerk der Wohlfahrt, finanziert nicht nur durch westliche Zuwendungen wie die UN-Organisationen, aber auch durch Zuwendungen Saudi-Arabiens und anderer Ölstaaten und nicht zuletzt durch weltweite Spendenkampagnen unter der mehr eingebildeten als wirklichen Umma. Sie funktioniert gut, weil sie auf Idealismus und dem Prinzip der Ehrenamtlichkeit gründet. Sie ersetzt die goldene Reisschüssel Mao Zedongs und verwirklicht die Forderung der Weltbank, in Dritte Weltstaaten bei aller Deregulierung und Verschlankung des Staates darauf zu achten, dass nicht unmittelbar Hunger ausbrechen. Sie tun es aber nicht nach den sachlichen Regeln der Verteilung von Gütern an Bedürftige. Sie verteilen mit dem Brot die Gnade. Sie entkoppeln den Einzelnen vom sachlichen Verhältnis, das hierzulande das Sozialamt repräsentiert, und überantworten ihn einer Caritas, die als Gegenleistung Demut und Sittenstrenge, Dankbarkeit und Eingliederung in die Gemeinschaft fordert. Die islamische Wohlfahrt ist ein unerhört schlankes Instrument zur Abwehr von Hunger und falschen Bedürfnissen, und sie ist darüber hinaus Mobilisierungsagentur für eine Gesellschaft, die Entsagung und Verzicht zur Tugend und Widerstand gegen jeden Zweifel am moralischen Zwangskollektiv zur Pflicht erklärt. Islamische Wiedergeburt ist egalitär, weil sie die Gesellschaft zeitlich nach den Gebetsrufen und Feiertagen organisiert, denen sich keiner entziehen kann, weil sie zur vereinheitlichten Landestracht strebt, insbesondere bei den Frauen, weil sie jede zur Schaustellung des Luxus unter Verdacht und Verbot stellt. Den Reichen wird zwar nicht der Reichtum genommen, keineswegs, aber doch die öffentliche zur Schaustellung von Attributen der Schönheit, Sinnlichkeit und des Genusses. Das meint nicht nur den teilentblößten weiblichen Körper, übrigens auch der männliche ist zunehmend davon betroffen, sondern auch den Alkohol. Das meint aber auch die Möglichkeit des Rückzugs ins Private und natürlich generell eine Sexualität, die etwas anderes meint als die Kopulation zu Fortpflanzungszwecken. Eben deshalb steht die artwidrige Sexualität von der Homosexualität bis hin zu allen, auch heterosexuellen Handlungen, die erkennbar keinen Nachwuchs fördern können und wollen. Sei es anal oder oral, sei es Petting oder gar Praktiken, die man mit Sadomaso zu bezeichnen pflegt. Die Herausforderung der Sinnlichkeit, das unmittelbare Glück in der sexuellen Vereinigung mit einem anderen, dieser künstliche, naturfremde Rückzug aus der großen Gemeinschaft, dieses Fest des Privaten wird vom Islamisten als schlimmste gemeinschaftsstörende Unkultur verfolgt. Die Mitglieder dieser egalitären Volksgemeinschaft dürfen sich zum Reinigungsdienst am Volksganzen aufgerufen fühlen. Im Spitzeln und Denunzieren, in der öffentlichen Anprangerung manikürter Fingernägel oder geschminkter Gesichter, in der Anzeige des Ehebruchs, der offenen Beziehung oder der Homosexualität. Und jeder darf dabei sein beim öffentlichen Vollzug drakonischer Strafen gegen das Fleisch, in den nekrophilen Festen des Aufhängens und Steinigens, des Auspeitschens und Handabhackens manifestiert sich Gerechtigkeit in der Art des nun endlich ganz unmittelbar öffentlichen und direkten Volksgerichtshofs.
Thank you.
Islamische Wiedergeburt ist vor allem antikapitalistisch. Nicht, weil sie die Gesetzmäßigkeiten des Warentausches anrührte, sondern weil sie vom Kapitalismus alles Volksfremde abspaltet und verwirft. Islamische Ökonomie folgt den Gesetzen des Warentausches genauso besinnungslos und verlässlich wie die des Westens. Am relativen Misserfolg auf den Märkten und dem objektiven Elend der Bevölkerungsmehrheit lässt sich Existenz oder Verschwinden kapitaler Vergesellschaftung nämlich nicht bestimmen, wie der ordinäre Antiimperialist meint, sondern allein an der Frage, ob das Produkt der Arbeit Investition in den Geldverkehr zum Zwecke der Mehrung von Geld ist oder ob Arbeit zur gewollten und geplanten Befriedigung selbstbewusst artikulierter Bedürfnisse geleistet wird. Der riesige Sektor der Wohlfahrt bzw. der fast völlig unproduktiven Arbeit in einem ausgedehnten Kleinhandels- und Kleinproduzentensektor ist keine Abkehr vom Prinzip der Geldmehrung, sondern lediglich Ausdruck des relativen Misserfolgs in dieser Disziplin. Die antikapitalistische Seite der islamischen warenproduzierenden Gesellschaft ist allein dem Ressentiment verpflichtet, das sich gegen die unerhörten Herausforderungen richtet, die die kapitalistische Gesellschaft durch ihre Fähigkeit, beinahe grenzenlosen Überfluss zu produzieren, hervorruft. Dieses Ressentiment wendet sich nicht unbedingt gegen die Menge der Waren. In Saudi-Arabien und anderen Ölstaaten kann man ja sehen, wie man in Waren schier ersauft und trotzdem rigidesten Fundamentalismus betreibt, sondern gegen die geheimnisvolle Gewalt, die den selbstbewussten Bürger der Warenwelt sich emanzipieren lässt oder wenigstens sich emanzipieren lassen könnte von den Fesseln des Naturzwangs, wie Sippe, Clan und Gemeinschaft sie repräsentieren. Die Möglichkeit zur Überwindung von Naturschranken, das Aufblitzen der Verwirklichung privater Persönlichkeit, die Ahnung, dass nicht der Zwang, die lebenslängliche Plackerei, die Abhängigkeit von den Gesetzen der zweiten Natur und vielleicht irgendwann auch denen der Warenzirkulation des Menschen ewiges Schicksal sein müssten, die reizen den Hass des moralischen Antikapitalisten bis zur Weißglut. Deshalb mussten es die Twin Towers sein, deren Zerstörung zum Fanal eines weltweiten Dschihads wurden, dem bisher nur die Waffen der US Army und die Armee Israels sich widersetzen. Islamische Wiedergeburt ist antiimperialistisch, weil sie nicht vom Kapitalverhältnis spricht, sondern vom autochthonen Volk, weil sie das selbstbestimmte Individuum hasst und an seine Stelle das selbstbestimmte völkische Kollektiv setzen will. Sie ist antiimperialistisch, weil sie den Jugendlichen das kleine Glück mit Britney Spears, einer Dose Tuborg, einer netten Party und einer Geliebten oder einem Geliebten missgönnt und sie im Namen der autochthonen Kultur als vom Imperialismus zerfressen, verhöhnt und verfolgt. Islamische Wiedergeburt schließlich ist auch ökologisch, weil sie das böse Ansinnen hinter dieser scheinbar so wohlmeinenden Ideologie instinktiv erfasst hat. Islamische Gemeinschaften richten zwar all den Dreck an, wie andere Gesellschaften auch, aber sie wissen, dass ihre Lehre vom einfachen und gerechten Leben im gesunden Volksbiotop die ökologische Verheißung auf den Punkt bringt. Die islamische Wiedergeburt ist antisemitisch, weil sie den Gegner im dauernden Reinigungsprozess dingfest machen muss. Dieser Antisemitismus ist eliminatorisch, insoweit er sich tatsächlich die Vernichtung aller Juden zum Ziel gesetzt hat, respektive derer, die er mit dem jüdischen Prinzip einsetzt. Er meint Israel, aber will alle Juden vernichten. Er vereinheitlicht wieder historischer Nationalsozialismus im jüdischen Feindbild zwei einander scheinbar ausschließende Prinzipien, den Liberalismus und den Kommunismus. In beiden erkennt er instinktiv die großen Bedrohungen des moralischen Volkskörpers. Die schleichende Zersetzung für ewig anerkannte Wahrheiten, die Mobilisierung kollektiv wohlgemerkt niedergehaltener Bedürfnisse, den Ausbruch des Einzelnen aus der autoritären Gemeinschaft. Die Juden bzw. jüdische Prinzipien sieht der islamische Nationalsozialist immer dort am Werk, wo er sein finsteres Reich der negativen Gleichheit angegriffen wähnt, also potenziell immer bis zum Endsieg, der ein Friedhof werden wird. Immer steht hinter der verabscheuungswürdigen Tat eine noch verabscheuungswürdigere Fernsteuerung und Fremdbestimmung. Eine gewaltige, weltumspannende Agentur der Entfremdung, der Identitätszerstörung, ja der ideologischen Besatzung lauert hinter der Ehebrecherin oder in ihr drin oder dem Homosexuellen. Das jüdische Prinzip wird vom Islamisten geoutet als das Krebsgeschwür im um Gesundheit ringenden Volkskörper. Das ist teils wörtlich aus den Schriften dieser Leute. Daher ist nicht nur der einzelne Verstoß gegen die Gemeinschaftsordnung drakonisch am Delinquenten zu ahnden, den man wie einen vom Beinfraß befallenen Fuß vom Volkskörper abtrennen muss. Es gelingt parallel regelmäßig der Beweis der hinterhältigen Verschwörung, die im Tun des Gerichteten sich äußerte, der nicht nur in Palästina regelmäßig als Kollaborateur angeprangert wird. Dem Outing und der Vernichtung des Kollaborateurs folgt regelmäßig der Appell zur Wachsamkeit an die gesamte Gemeinschaft und der Hinweis, dass komplette Selbstreinigung Voraussetzung für die moralische Reife zum Endschlag sei, der Vernichtung Israels und aller Juden und Judenknechte weltweit. Wäre es nicht so, dass alle Merkmale der islamischen Wiedergeburt nicht auch in den westlichen Metropolen zu Hause wären, würden nicht völkische Bewegungen von Chiapas bis zum Baskenland zur Stimulanz eines identitären Wahns werden, der keineswegs nur in jenen veganen antizionistischen Quartieren anzutreffen ist, wo die deutsche Linke haust. Würden nicht auch in den USA unter dem Markenzeichen Kommunitarismus anschlussfähige Gemeinschaftsideologien für deregulierte kommunale Wertschöpfungskollektive propagiert und praktiziert? Würde sich nicht in Deutschland nach einem Gemetzel mittleren Ausmaßes eine Stadt von immerhin mehr als 200.000 Einwohnern zum Kollektiv der Überlebenden stilisieren, das nach einem eingebildeten Blutbad, dem es gerade noch einmal entronnen ist, Sinnstiftung findet wie nach einer rituellen Waschung? Wäre also das okzidentalistische, antiwestliche Ressentiment nicht längst im Westen zu Hause, das im Kampf gegen Liberalismus und Libertinage auf den Punkt kommt, dann wäre zwar der politische Islam genauso zu verdammen und zu bekämpfen, aber eine globale Gefahr wäre er nicht. Man würde ihn zurückdrängen, soweit er hier um sich greift, und das tut er. Man würde ihn außenpolitisch isolieren und bekämpfen und sich mit seinen Opfern verbünden für eine bessere Gesellschaft, und der Spuk hätte sein Ende, kaum dass er begonnen hat. Weil aber die islamische Wiedergeburt nicht nur allen Hass der kapitalvergesellschafteten Menschheit gegen die Versprechungen des eigenen Geschöpfs exemplarisch bündelt und zugleich das realpolitische Angebot in petto hat, nämlich das Versprechen, ein Konglomerat von entstaatlichten, deregulierten Elend-Selbstverwaltungsagenturen zu stiften, geht von ihr eine Faszination aus, die gerade in Europa und in der UNO auf immer größere Zustimmung rechnen darf. Die islamische Wiedergeburt ist die Stimme oder die lauteste Stimme der ihrer Identität, also eines Nichts, beraubten Völker. Sie ist der Triumph des Antiimperialismus in nachsowjetischer Zeit. Sie muss genauso antiamerikanisch sein wie antisemitisch. Sie zu bekämpfen, wird mit dem Rekurs auf sogenannte westliche Werte nicht gelingen. Und doch muss dieser Kampf ein dezidiert westlicher sein. So eurozentristisch nämlich, wie die Kritik der politischen Ökonomie eben ist. So einseitig bezugnehmend auf jene Versprechungen des Kapitalismus, die er nicht einlösen, aber erahnen konnte. Überfluss, Luxus, Individualität und das Recht auf Vereinzelung. So dezidiert westlich hat kommunistische Kritik zu sein, will sie nicht zum Komplizen des globalen Faschismus werden.
Es stellt sich die Frage, ob nicht die abweichenden Richtungen des Islam bei dem Versuch, Gemeinsamkeiten zwischen der Ideologie des Nationalsozialismus und jener des politischen Islam aufzuzeigen, stärker berücksichtigt werden müssten. Wertmüller meint dazu:
Also das gehört zum Wesen des Islamismus, also diesem Selbstreinigungsprozess, den er ansteuert, dass er in den eigenen Gesellschaften überall, auch dort, wo die Leute traditionell sehr fromm sind, nach Abweichungen sucht. In Indonesien, Malaysia zum Beispiel, dort, wo sich aus den alten Naturreligionen und so etwas Relikte im islamischen Kultus erhalten haben, nicht? Wird also mit einer enormen Säuberung reingefahren. Der Sufismus, je nachdem, wie die Konjunktur gerade steht, ist stets enorm bedroht, außerdem in der Regel sowieso unsympathisch, aber auch dort der Bedrohung ausgesetzt. Es einigt sich alles, obwohl zum Teil sich Spinnefeind gegenseitig, einigt sich alles darauf, auf das Primitivste, was auf Al-Wahhab unter anderem zurückgeht, was man machen kann, nämlich den Versuch der unmittelbaren Umsetzung der rigiden und dummen Gebote und Verbote, wie sie im Koran und einigen wenigen noch anerkannten Rechtskonvoluten auftauchen, einfach deckungsgleich anzuwenden auf jede einzelne gesellschaftliche, private, persönliche, politische etc. Erscheinung und zack, fertig, erledigt. Und dadurch ist sich das tatsächlich unglaublich gleich geworden und der Druck auf diejenigen, die auch nur geringe Abweichungen zum Besten geben, ihr erinnert euch sicher an jenen sehr frommen, aber eben gleichzeitig auch intellektuell redlichen ägyptischen Professor für Theologie, dessen Frau irgendwann ihr Scheidungsurteil nach Hause bekam, das sie nicht beantragt hat, weil er ein Buch geschrieben hat, in dem er leicht abweichende Ansichten über dieses und jenes im Koran geschrieben hat. So schnell geht das, so wird der Druck auf den leisesten Hauch von Kritik dort tatsächlich durchgesehen. Man kann also wirklich schon sagen, dass es auf eine rigide Angleichung der unterschiedlichsten Strömungen und also in egal aus welchen Regionen hinausläuft.
Claudia Danschke ergänzt Wertmüller und verweist auf ein gemeinsames Interesse von Islam und den christlichen Kirchen in Europa.
Das zeigt sich an der aktuellen Diskussion um die islamische Charta, die vom Zentralrat der Muslime vorgelegt worden ist. Es ist ein Versuch einer Art von Säkularisierung, von einer ganz kleinen intellektuellen Schicht. Und die wird innerhalb der Mitglieder des Zentralrats der Muslime massiv bekämpft. Also herrscht zurzeit eine massive Auseinandersetzung. Hier gibt es sozusagen nach diesem Prinzip, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Es gibt hier sozusagen gleiche Interessen. Und zwar das Interesse besteht darin, Religiosität in der Gesellschaft zu einem wieder wichtigeren Stellenwert zu verschaffen. Und das ist in ganz Europa, in dem sogenannten säkularisierten Europa, eine Bewegung, die also schon seit längerer Zeit zu diesen Bündnissen führt. Das heißt, die Präsenz des Islam wird sozusagen von den Kirchen auch als Mittel zum Zweck benutzt, ihre eigene Stellung in der Gesellschaft neu zu thematisieren. Hier läuft der Konflikt sozusagen zwischen Religiosität und Areligiosität.
Wenn man in der islamistischen Ideologie Elemente ausmacht, die eindeutig auf den Nationalsozialismus hindeuten, wird häufig die Frage aufgeworfen, ob man damit nicht die Singularität des Nationalsozialismus leugnen würde. Wertmüller präzisiert dazu, dass
die Kritik am Nationalsozialismus und natürlich auch des Holocaust nicht zuletzt darauf beruht, dass es leider sehr viel mehr gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass es sich in der einen oder anderen Form wiederholen könnte, als andersrum zu sagen, das ist eine abgemachte und beendete Geschichte. Was eben auch bedeutet, was eine genauere Analyse oder eine genauere Kritik des Nationalsozialismus, des deutschen Nationalsozialismus immer auch beinhalten müsste, das Wissen darum, dass so einzigartig in der Entstehung, Durchsetzung und mitgetragen werdens von der ganz überwältigenden Bevölkerungsmehrheit der NS und seine Vernichtungstaten auch gewesen sind. Der NS natürlich trotzdem nicht ein originär und ausschließlich deutsches Unternehmen ist, sondern natürlich das, was er zum grauenvollen Höhepunkt getrieben hat, natürlich etwas ist, was angelegt ist in warenproduzierenden Gesellschaften mal generell. Ich habe gesagt angelegt. So, wenn jetzt vom Nationalsozialismus, also einem Nationalsozialismus-Analogie oder Vergleich gemacht wird, oder ich gemacht habe bezüglich der islamischen Bewegungen, dann bin ich natürlich jetzt zunächst mal tatsächlich von den verblüffenden und niederschmetternden, nicht nur ideologischen Gemeinsamkeiten, sondern auch in dem Willen zum Vollzug ausgegangen. In dem Willen. Ich würde nicht unterstellen, dass sie es schaffen, noch möglicherweise, selbst wenn sie die Macht dazu hätten, es in der Art tun würden, wie der NS es in Auschwitz und anderswo getan hat.
Bleibt die Frage, wie sich die augenblickliche Situation in den palästinensischen Autonomiegebieten darstellt.
Es bewegt sich in den Autonomiegebieten eigentlich schon mit Ausbruch der ersten Intifada alles aufeinander zu zur Ununterscheidbarkeit. Also so wie es im Verlaufe der Al-Aqsa-Intifada den angeblich doch ja eher etwas laizistischer ausgerichteten Truppen der Fatah, also den Al-Aqsa-Brigaden, nicht nur gelungen ist, im Wettlauf um die meisten getöteten Juden der Hamas den Rang abzulaufen, so ist es ihr parallel und mit Notwendigkeit bei diesem siegreichen Wettlauf natürlich auch zur Aufgabe geworden, die Art der Präsentation, diese berüchtigten Videos und sowas dieser Selbstmordattentäter und das ganze Brimborium der Trauer und der Begräbnisse und sowas, also auch fast zur Ununterscheidbarkeit anzupassen. Das heißt also, man kann wirklich sagen, dass die politischen Kräfte in den Autonomiegebieten fast völlig identisch sind. Sie müssen es wohl auch sein, weil sie ansonsten diesen letzten inneren Zusammenhalt, den sie für den hier wäre das Wort totaler Krieg möglicherweise nämlich wirklich anwendbar, den sie brauchen, um ihn zu mobilisieren können, mussten sie und müssen sie immer mehr das auf die Ressourcen, die letzten kulturellen Ressourcen zu mobilisieren, und die sind in Ländern, die keinen nationalstaatlichen Vorlauf haben. Ne? Dann müssen sie das in ihrer identitären Kultur, und das ist eben in der islamischen Welt mit Notwendigkeit, oder fast mit Notwendigkeit der Islam, darauf rekurrieren, und das tun sie.
Wie sieht es aber mit jenen Gruppen aus, die bei den hiesigen Linken als mögliche Bündnispartner gehandelt werden, wie etwa die irgendwie linke Volksfront zur Befreiung Palästinas?
Erstens spielt die PFLP eine höchst unbedeutende Rolle. Jedenfalls unbedeutender, als sie hier darzustellen in der Lage ist, weil sie sehr, sehr viele Exilierte oder einfach sehr viele Leute hier, gerade in Deutschland, PFLP-Kader sind. Nichtsdestotrotz, wenn man sich auch hier die Art der Kriegserklärungen und der Selbstrechtfertigungen und des Märtyrerkultuses anschaut, dann sieht man bei der PFLP die gleiche Erscheinung der Durchislamisierung der Ideologie und der Begründung ihrer Taten. Das geht übrigens auch noch ein Stück weit, wenn ihr euch einmal die Ideologie und die ja nun gerade hier in linken Kreisen immer wieder anzutreffende Verhimmelung und Begeisterung für das sogenannte Todesfasten in den türkischen Knästen anschaut, nicht? Also diese perfide Aktion, wo diesen Defsol-Typen und anderen ja auch niemand kritisch wenigstens in die Hände fällt und in den Arm fällt und ihnen sagt, lass das stecken, um Gottes Willen, das kann doch nicht so weitergehen, dass der Reihe nach hier die Leute krepieren und dazu auch noch aufgefordert werden, immer weiter zu krepieren. Und wenn dann Sprüche auftauchen wie unsere Märtyrer sind unsterblich und all das, nicht? Und das Ganze dann als linksradikal verkauft wird und von deutschen Anti-Imps und anderen dann auch noch abgefeiert wird, nicht? Dann kann man, glaube ich, auch schon sehen, wie da wirklich diese islamistische Moral doch schon längst umgeschlagen ist in eine generell antiimperialistische Moral des Verzichts, des Opfers und des Todeskultus, die dann irgendwann gar nicht mehr islamisch zu sein braucht.
Thomas Uwer von der Hilfsorganisation WADI e.V. pflichtet Wertmüller bezüglich seiner Einschätzung der maßgeblichen politischen Kräfte in der palästinensischen Gesellschaft bei.
Also es ist sicherlich zutreffend, dass die palästinensischen Parteien immer weniger und immer schwerer zu unterscheiden sind. Und das zeigt sich sicherlich an Äußerungen der Parteien. Das ist letztlich aber schon mit dem Beginn dieser sogenannten Al-Aqsa-Intifada angelegt, nämlich dass man sich darauf geeinigt hat, dass man für die Befreiung gemeinsam für die Befreiung und stellvertretend für alle anderen gemeinsam für die Befreiung der islamischen Städte, nämlich für diesen komischen Haram al-Sharif kämpft. Diese Parteien sind nicht mehr zu unterscheiden und sie haben auch versucht, sich ununterscheidbar zu machen. Sie haben nämlich direkt schon mit dem Beginn dieser sogenannten Al-Aqsa-Intifada gemeinsame Intifada-Komitees gegründet, in denen PNA, Hamas, PFLP und alle möglichen anderen Vereine zusammen ihre Kommuniqués rausgegeben haben unter der Überschrift die nationalen und religiösen Kräfte haben, Punkt, Punkt, Punkt.
Weitere Beiträge von der Israel-Konferenz werden in kommenden Sendungen von Radio Kontext 21 zu hören sein. Das genaue Programm findet sich auf der Homepage von Kontext 21. Texte von Justus Wertmüller finden sich auf der Homepage der Zeitschrift Bahamas, www.redaktion-bahamas.org. Die Wiener antideutsche und linkskommunistische Gruppierung Café Kritik, die auch die Konferenz mit unterstützt hat, ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: café.kritik@gmx.net, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert.
Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.